Willkommen zurück zu Friedrich Weinrebs Innenwelt des Wortes. Jetzt die unmögliche Geburtsgeschichte. Ich hoffe, wir ahnen jetzt etwas vom Inhalt der Namen Gott und Herr und haften nicht länger mehr am Äußeren der Formeln. Dann könnte doch auch endlich etwas Neues vom Neuen Testament zur Sprache kommen. Zuerst einmal möchte ich einige Quellen des Unrechts aufsuchen, die hier wie in der ganzen Bibel zu vielerlei Emotionen und Aggressionen Anlass geben. Denn, wie ich schon sagte, man bekennt die Heiligkeit der Worte Gottes nur mit dem Mund und folgt allzu gern den Götzen der Zeitlichkeit. Ich habe übrigens das Neue Testament in der Reihenfolge seiner verschiedenen Bücher über Jahre hinweg in Vorträgen oft Vers für Vers besprochen. Es gibt von allen diesen Vorträgen Tonkassetten, sodass man auch mein eigenes Wachstum im Neuen Testament miterleben kann. Hier möchte ich vor allem einmal die Grundlagen der Bibel des Neuen Testamentes zu Wort kommen lassen. Und beginnen will ich mit der Hauptsache, die auch im Neuen Testament als solche hervorgehoben wird, indem sie jedenfalls den Anfang der Reihenfolge angibt. Ich meine die Tatsache der Geburt Jesu aus der Jungfrau Maria. Für viele Leute wäre es leichter, daran vorbeizugehen und erst später anzufangen, denn die Geschichte der Zeugung und der Geburt wird häufig als peinlich für den normalen Menschen gemieden. Aber wir wollen mit dieser Geburtsgeschichte anfangen. Wenn es um die Wahrheit im Wesentlichen geht, heißt es, irgendwelche Emotionen im Äußeren als solche erkennen. Sind viele Leute nicht auch erregt, wenn die Tatsache des Sterbens und des Todes sie irgendwie näher berührt? Wenden wir uns also der Geburt zu. Es fällt gleich auf, dass im Hebräischen der Bibel die Worte Geburt, Zeugung, Gebären alle vom gleichen Stamm ausgehen, dass sie jedenfalls das Wort Kind als gemeinsame Quelle haben. Gebären heißt Jelot, Kind Jelet und eine Geburt ist Leda. Zeugen Holet, die Wurzel LD, also Lamet Dalet, 30,4, ist in allen diesen Begriffen gemeinsam. Wir wollen jetzt nicht auf die Unterschiede in den Übersetzungen dieser Worte eingehen. Übersetzt wird meistens nur das Äußere eines Wortes, weshalb alles Übersetzen dem verwandten Begriff des Verrates kaum entgehen kann. Bei der Zeugung, dem Gebären und dem Kind geht es also prinzipiell um die gleiche Angelegenheit. Zwar kennt man in der Erscheinung des biologischen, des anatomischen verschiedene Vorgänge, wie manches sich an der Oberfläche, an der Hülle differenziert zeigt. Es geht aber schließlich um das Phänomen, dass aus dem Vater, dem Männlichen, dem Inneren, dem Wesentlichen eine Saat hervorkommt, die von der Mutter, dem Weiblichen, dem Erscheinenden empfangen wird, worauf dann ein Kind in dieser Welt der Frau erscheint. Und es ist ihr hier dann auch verbunden. Nun kommt es schon zum Konflikt mit den Leuten, für die nur die Welt des Äußeren besteht, die also eine Welt im Wesentlichen verärgert leugnen müssen, um sich hier als Herrscher, als Machthaber behaupten zu können. Sie haben, ich zitiere mit Absicht diese bibelfremde griechische Geschichte, den Vater gemordet, um dann ungehemmt diese Welt besitzen zu können. Diese Leute behaupten, alles sei doch hier historisch geschehen und das Gerede vom Wesentlichen sei nur eine raffinierte Ablenkung von dieser Tatsache. Nun möchte ich daran erinnern, dass ich den Herrn als Gott kenne, dass diese untrennbare Einheit mein Lebenssinn ist, dass ich also die historische Tatsache anerkenne, wie mein Leben im Körper, das mich freut und glücklich macht. Aber ich empfinde zugleich meine Ewigkeit, meine Einmaligkeit als wesentliche Quelle meiner körperlichen Erscheinung. Entsprechend kann ich auch die Historizität der biblischen Erzählungen nicht anfechten. Das würde im Körperlichen einem Selbstmord gleichkommen. Aber ich weiß, dass das hier Erscheinende die Frau eines Mannes ist. Im Himmel ist auch und vor allem diese Ehe geschlossen. Der Mann, das männliche Sacha, ist das Innere, das Bleibende, ist Zechut, das Verdienst, das durch die Generationen als Verbindungsfaden zum Urvater führt und alle Teile der Generationen zur Einheit bindet, den Bund herstellt. Deshalb heißt die Bibel auch Wort Gottes, Worte, die eben nicht nach ihrer Bedeutung im Äußeren, beurteilt werden können. Dann nämlich trennen wir die Frau vom Mann, die Mutter vom Vater. Und die getrennte Frau kann dann alleinstehend in die Irre gehen. Dann könnte sie sich jedem beliebigen Mann anheften. Die treue Frau wird sich immer nach ihrem ewigen Mann sehnen. Irgendwo und irgendwann wird sie wieder zu ihm heimgebracht, kehrt er im gleichen Vorgang zu ihr zurück. Das wäre auch ein Zeichen der Unlösbarkeit einer Ehe, eine Unaufhebbarkeit der im Himmel geschlossenen Ehe. Also muss ich die aufkommenden Konfliktsucher gar nicht zur Kenntnis nehmen. Ich habe sie nie gekannt, ich kenne sie auch jetzt nicht. So will ich mich jetzt mit der Ankündigung der Geburt durch den Engel Gabriel auseinandersetzen, dann mit der Zeugung durch den Heiligen Geist, mit der Jungfrau Maria, mit der Geburt im Stall in Bethlehem. Eine merkwürdige, in dieser Art auch einmalige Geschichte in der Bibel. Sie ist entscheidend für das ganze Neue Testament. Denn gerade die Welt als Geschehen im Äußeren kennt Geburten am laufenden Band. In der gesamten Natur sind sie unleugbare Fakten. Und spricht man in dieser Welt der vielen, auch historischen Tatsachen von einer Geburt bei einer Jungfrau Maria, das Kind gezeugt vom Heiligen Geist, muss natürlich für beide Seiten eine peinliche Situation entstehen, die bald auch zu Aggressionen führen könnte. Schon aus dem Sprachgebrauch wissen wir, dass das Wort Geburt nicht auf die Bezeichnung eines biologischen Vorgangs beschränkt ist. Man spricht zum Beispiel auch von der Geburt einer neuen Zeit, der Geburt eines Gedankens, der Geburt eines Kunstwerkes. In der Geburtsgeschichte des Neuen Testamentes wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass es sich hier um keine normale Geburt handelt, sondern dass diese Geburt gerade vollkommen aus der Reihe des Gewohnten springt, dass sie sogar erstmalig und einmalig sei. Es ist die Erstmaligkeit und Einmaligkeit sowohl im Wesen, im Wort, im Verborgenen, als auch im Geschehen in der Welt. Man soll doch die Einheit vom Herrn, der Gott ist, nicht spalten. Wenn nun im Wesen der männlichen Seite, im Inneren des Wortes so etwas geschieht, wie es die Bibel im Neuen Testament erzählt, dann muss es doch auch im Sein, wie es als immerwährende Gegenwart erscheint, in Vergangenheit, in Gegenwart und in Zukunft anwesend sein. Im Wort, das der Heilige Geist spricht, ist die Einheit von Bräutigam und Braut, die himmlische Ehe, eine Tatsache. Es ist die Einheit von Gott und dem Herrn, von Elohim und Jahwe. Weil es im Wort steht und weil Gott das Wort ist, könnte es im Erscheinen in der Zeit bedeuten, dass diese Geburt, diese Gottesgeburt im Menschen als entscheidendes Geschehen stattfindet. Es geht also gar nicht an erster Stelle um eine einmalige historische Tatsache. Es geht um die Worte vom Heiligen Geist. Die erzählen von einer Einmaligkeit, von einer aus Gottes Sicht auch in der Welt der Zeitlichkeit erstmaligen entscheidenden Tatsache. Lässt etwa der Engel Gabriel sich irgendwie historisch festnageln? Geschweige denn der Heilige Geist. Gerade weil die Geschichte vom Heiligen Geist erzählt wird, ist sie auch an der Oberfläche der fließenden Zeit immer anwesend. Nur kann sie erst in Wahrheit erkannt und erlebt werden, wenn man selber im Leben seine eigene Einheit herbeisehnt, sich ihr damit nähert. Wer die Geschichte nur einseitig versteht, so oder so, hat sich vor der Gnade verschlossen, die seit jeher, weil sie im Wesen anwesend, auf diese Sehnsucht des Menschen wartet. Sie ist immer zum Greifen nahe, auch die Geburt Gottes im Menschen. Darüber kann nur Gott, der uns durch und durch kennt, urteilen. Soweit dazu. Die nächste Episode hat den Titel Namen als Schlüssel für das Innere. Bis dahin und bleibe behütet.